Moin, Internet. Ihr hört Folge 181 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo, Christina.
Hallo.
So, wir sind wieder hier in unserem Revier, reenergisiert von, also ich zumindest, vom Urlaub,
ja.
Von sehr viel Nichtstun. Du musstest ja weiterhin das Bruttosozialprodukt ankurbeln.
Ja, ich hatte
quasi
eine mega stressige Woche, aber ich habe ab jetzt Urlaub.
Ach schön.
Immerhin.
Das ist doch gut. Das heißt, während ich aus meinem Urlaub hinausgleite, gleitest du hinein. Und ja, perfekte Schnittstelle, um über Spiele zu sprechen. Weil potenziell ja die Spiele von mir könntest du in deinem Urlaub spielen. Und die Spiele, die ich dabei hatte, habe ich in meinem Urlaub gespielt. Oder so ähnlich.
Nee, ich weiß schon, was ich spielen werde.
Okay.
Nichts von dem, was wir heute dabei haben, aber das ist
fair,
egal.
Fair. Es ist ja auch für den Content, ne?
Ja, ja. Ne? Ja, und so ein bisschen, ich meine, man muss ja up to date bleiben auch bei dem, was wir hier machen. Also manchmal muss man Spiele spielen, auf die man vielleicht erst so gar keinen Bock hatte, aber wenn die gerade so der krasse Shit sind, irgendwie muss man ja auch mitreden können und wissen, was so Phase ist.
Und deswegen spielst du jetzt Battlefield 6 in deinem Urlaub.
Ja,
den ganzen
genau,
Tag.
Mein absolutes Lieblingsspiel.
Ja. Wessen Lieblingsspiel nicht, würde ich sagen, ne? Battlefield.
Ja.
Ganz großes Kino. Aber kommen wir vom Blockbuster Entertainment zum kleinen Indie-Programmkino der Videospiele. Und ich fange einfach mal an. Und zwar mit einem sehr Lost Levels-mäßigen Spiel, das ich immer noch nicht richtig verstanden habe, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, auch okay. Und zwar ist es Dreams of Another. Dreams of Another ist ein Third-Person-Shooter, aber der ist definitiv built different. Entwickelt von Q Games, das ist ein Studio aus Kyoto, Japan. Und die sind bekannt geworden durch die Pixel Junk-Reihe. Also die haben schon Mitte der 2000er die ersten Spiele unter diesem Namen veröffentlicht eben. Also Pixel Junk, ich glaube, Pixel Junk Racers war das erste, dann kam irgendwie Pixel Junk Monster, was irgendwie so ein Tower-Defense-Spiel ist, Pixel Junk Shooter, und haben halt immer, ja, in verschiedenen Wellen dann immer auch Nachfolger-Sequels gemacht zu diesen Spielen. Und das eben jetzt auch unter dem Pixel Junk, ja, Banner veröffentlicht, aber hat eigentlich kaum was damit zu tun, weil die Pixel Junk-Spiele eigentlich eher so relativ simpel gehalten sind, auch visuell, relativ abstrakt. Immer 2D eigentlich, und jetzt ist halt komplett alles anders eigentlich. Und zwar im Intro von Dreams of Another übernimmt man die Rolle von dem sogenannten Wandering Soldier, der gerade auf Patrouille ist. Patrouille, so, mit seinem Chef. Und dort trifft er auf ein paar Gegner und man findet heraus, der Wandering Soldier, also man selbst, kann den Abzug nicht drücken. Das heißt, wenn man auf die Gegner zielt und schießen möchte, dann weigert er sich. So. Und das ist so ein bisschen, beschreibt dann die Figur so, dass er sein Leben half-baked leben würde, dass er irgendwie nichts richtig kann und irgendwie nichts beschützen kann und so. Und ja, also
ist das so eine klassische Soldier-Life-Crisis? So ein, ich konnte sie nicht retten, Sache.
Nee.
Und deswegen stelle ich jetzt alles in Frage, außer die Befehle, die ich ausführe. So.
Nee, gar nicht. Der konnte noch nie abdrücken. So. Ja. Und genau. Und dann muss man sich eben als Soldier, als Wandering Soldier verstecken vor den Gegnern, weil man natürlich nicht, ne, man kann sich ja nicht wehren, wird aber aufgespürt und auch dann kann man nicht abdrücken, weil er sich quasi weigert abzudrücken. Und dann erfindet er einen Schuss und dann beginnt das Spiel eigentlich erst. Weil dann ist man im Hauptmenü und man sieht so ein Bett, wo so eine Person drin liegt. Und das gibt schon so ein bisschen die Marschrichtung vor, weil, wie auch der Name schon sagt, Dreams of Another, man spielt in Traumwelten. Und diese Traumwelten gehören zu einem, ja, Mann in Pyjama, der vom Spiel auch nur Man in Pyjamas genannt wird. Also der hat keinen Namen. Und der bekommt am Anfang, also dann steuern wir diesen Man in Pyjamas, nicht mehr den Soldier, und der bekommt am Anfang seines Traumes das Gewehr vom Soldier, weil der Soldier sagt, ja, kann ich eh nicht gebrauchen, nimm du mal. So. Und hier kommt dann schon die Neuerung ins Spiel, weil, wie gesagt, es ist ein Third-Person-Shooter, aber anders aufgezogen, weil wenn man schießt, erschafft man Dinge. So, in dieser Welt, in der man sich bewegt, ist alles so ein bisschen hazy, so also die benutzen dafür eine eigene Point-Cloud-Technologie, die wohl in der Fotogrammetrie zum Beispiel schon benutzt wird, sowas, also so Point-Cloud-Rendering. Und das war jetzt wohl das erste Mal ist, dass es in einem Spiel verwendet wird. Das heißt, am Anfang ist alles, das sind alles so einzelne Punkte in dieser Spielwelt. Und es ist alles ein bisschen hazy. Wenn man drauf schießt, dann würden die quasi vom Abstrakten, dann materialisieren sie sich. So, und dann werden daraus irgendwie Gegenstände, Häuserfassaden, Personen, Straßenlampen, Bänke, was auch immer. Also einfach so diese Gegenstände, die dann in dieser Traumsequenz eben drin sind. Und das Credo oder das, es gab am Anfang gibt es so eine Title Card, sag ich mal, oder so eine Texttafel, die dann sagt eben No Creation Without Destruction. Weil zum Beispiel auch in unseren Träumen wir ja immer wieder Träume vergessen, was in diesen Träumen passiert ist, um dann eben Platz für Neues zu schaffen. Also die Träume werden dann von uns unterbewusst zerstört und dadurch wird dann irgendwas Neues geschaffen. So, also schon sehr
Das ist die
arzi.
Abenteuerlichste Auslegung von diesem Spruch, die ich je gehört habe. Aber ja. Go for it.
Ja, how much art can you take? Die Antwort ist Dreams of Another. Und diese Gegenstände, die man dann erschafft, die haben auch so ein eigenes Leben, die sprechen dann mit dir auch. Also zum Beispiel das Gras erzählt, ah, pass auf, wo du hintrittst, weil hier passieren ganz schön viele wilde Dinge unter der Erde, von denen du nichts weißt. Zitat, there's a lot of drama in the ground. Oder so eine Straßenlampe sagt dann so, ach, ich mag das warme Licht, vielleicht, weil es mich an die Sonne erinnert. Und deswegen finde ich es gut, dass ich warmes Licht abgebe. Die Türen fragen sich, ja, sag mal, wo haben Türen eigentlich ihre Augen? Haben sie die außen oder haben sie die innen? Also sehen sie Leute, die vor der Tür stehen oder die hinter der Tür sind? So, also es ist alles so ein bisschen sehr, ja, philosophisch, abstrakt, weird. Die Story passt da auch ganz gut rein, weil man im ersten Traumabschnitt trifft man auf einen Jungen und dieser Junge will ein Klavier hören, das in seinem Viertel gespielt wurde, ganz lange, von so einem alten Mann. Und zwar, weil seine Eltern sich irgendwie gerade verkrachen und irgendwie ein Umzug ansteht, dass er von seinem ja, Freundinnenkreis entfernt wird. Und er will halt so ein bisschen wieder zurück in die Vergangenheit, in Anführungsstrichen, und eben dieses Klavier dazu hören. Dieses Klavier ist aber sehr eigensinnig. Es wird nur von einem alten Mann oder will nur von einem alten Mann bespielt werden. Alle anderen lässt es quasi nicht ran. Außer es hört die Klingel nochmal. So, dann wird es vielleicht nochmal sich inspiriert fühlen, einen anderen Menschen an die Tasten zu lassen. Und diese Klingel muss von einem Maulwurf geläutet werden. Diese Maulwürfe, bei Maulwürfen ist es so ein Rite of Passage, dass sie aus dem Untergrund hochklettern über so eine Wand, die aussieht wie so eine Bouldering-Wand. Klettern sie hoch und dann müssen sie oben die Glocke läuten. Und dann wissen die quasi unten, okay, der Maulwurf hat es geschafft. Der ist draußen in der weiten Welt, hat die Freiheit erlangt. Und der letzte Maulwurf, der es eigentlich machen sollte, den finden wir auf dem Sterbebett, sozusagen. Oh. Liegt da auf dem Rücken, röchelt ein bisschen vor sich hin und sagt, er hat es nicht geschafft, die Glocke zu läuten. So, und das klingt ein bisschen abstrus, ist es auch. Ich habe noch keine Ahnung, wo die Story jetzt hingehen soll weiter. Angeblich laut How Long to Beat auf das Spiel, also ist man in 4 Stunden durch. Ich habe jetzt 2 Stunden gespielt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon irgendwie sehr viel entdeckt habe. Was es aber smart macht, ist, dass diese Traumfragmente du immer nur so 2, 3 spielst und dann wieder ins Hauptmenü zurückgeschmissen wirst. Also es ist dann eben so, du startest halt einen neuen Traum, in Anführungsstrichen dann immer, ne? Wenn du dieses Spiel startest. Und ja, spielerisch ist, wie gesagt, du musst halt einfach deine Umgebung mit deinem Gewehr bearbeiten, um sie zu materialisieren. Du bekommst dann später auch noch Granaten, die dann eben so einen größeren Bereich freilegen. Ganz später bekommst du auch noch mal einen Raketenwerfer, der auch noch mal einen größeren Bereich freilegt. Und in diesen jeweiligen Segmenten oder Fragmenten, manchmal kommst du an einen bestimmten Punkt, wo du dann vielleicht eine Tür aufmachst und dann zersetzt sich die Welt schon wieder und du bist im nächsten Traumfragment. Du kehrst mal wieder in dieselben Fragmente zurück. So, also, und wenn du schließt dann deine Aufgaben da ab, die du da noch hast, so ungefähr. Und am Ende von diesen Fragmenten steht eigentlich immer oder häufig so ein Bosskampf, wo dann ein Gegenstand die Aura des Gegenstandes aus diesem Gegenstand rausschwebt und du diese, ja, diese instabile Aura zerstören musst oder beruhigen musst, indem du halt eben auf sie schießt, bis sie dann ja, sich erledigt hat, sage ich mal. Das kann zum Beispiel so ein Gullideckel sein, der durch die Gegend rollt. Oder beim Klavier sind es so Tasten, die Klaviertasten, die dann erscheinen und dann irgendwie auf den Boden fallen, explodieren. Und dann da, wo diese unruhige Aura eben durchfährt oder durchfliegt oder explodiert, da wird alles wieder verpixelt. Das heißt, du musst dann da wieder hin und das wieder materialisieren. So, ne? Highlight bisher war so ein Riesenrad, das sich einfach immer so im Kreis gedreht hat und du musstest die Kabinen abschießen. Also musstest alle Kabinen abschießen, damit dann irgendwie das Riesenrad sich beruhigt. Also sehr weird auf jeden Fall, sehr, sehr, ja, sehr artsy auf jeden Fall. Und
ja,
also ich weiß auch noch nicht, wie gesagt, wo die Story hingeht. Es könnte sein, vielleicht ist der kleine Junge, vielleicht ist der Mann in Pyjama. Vielleicht ist der kleine Junge, aber auch der Soldat. Vielleicht sind auch alle drei dieselbe Person. Man weiß es nicht. Mhm. Oder ich weiß es noch nicht, sagen wir so.
Oh, aber wenn das so philosophisch unterwegs ist, vielleicht ist das so ein bisschen Freud-esque. So mit der Junge ist, das S oder sowas und der im Pyjama das Über-Ich oder so. Wie waren die Begriffe? Ich weiß es nicht mehr. Du weißt, was ich meine, ne? Dieses Ich, Über-Ich und S ist es, glaube ich.
Genau, genau, ja. Also erklären kann ich sie natürlich auch nicht. Wer das kann, ab in den Discord mit euch. Link gibt's in den Shownotes und auf lostdevils.de oben rechts. Da könnt ihr dann uns das genau erklären, wie das mit Freud so war. Und genau, man findet auch immer wieder, wenn man die Welt wiederherstellt, sogenannte Odds and Ends. Das sind einfach so random Gegenstände, so ein Schlüssel, wo man nicht weiß, wo der dazugehört, der auch keine Funktion erfüllt. Eine Plastikflasche, ein Ziegelstein, ein Ehering. Und die kann man dem Soldaten geben, der da in jedem Segment rumsitzt. Und dann bekommst du entweder mehr Munition für deine Sonderwaffen, also wie Granaten zum Beispiel, aber auch Upgrades, dass du zum Beispiel dashen kannst. Aber das ist alles so ein bisschen, ich wüsste nicht, warum ich dashen sollte in dem Spiel, weil es ist auch irgendwie bewusst so ein bisschen langsam, weil es dauert schon ein bisschen, bis du dann mit so einem Magazin reicht nicht für viel. Also du hast unendliche Munition bei deinem normalen Gewehr, so, du musst nicht irgendwie auch noch Munition sammeln. Aber das dauert schon, bis man sowas freigelegt hat, irgendwie so Gebäude und Gegenstände und alles. Und ja, also auf jeden Fall ein ziemlicher audiovisueller Trip, alleine wegen der Optik halt, ne, diesen wabernden, ja, Punkten, Pixeln, wie auch immer, die in dieser Cloud-Technologie dann zusammengesetzt werden und wieder auseinanderfließen, zusammenfließen, das ist alles schon irgendwie sehr visuell, ja, sehr cool gemacht.
Weißt du, wie das aussieht? Wenn du, manchmal sieht man doch diese kleinen Pünktchen und je mehr du dich darauf konzentrierst, die zu fokussieren, desto weiter, schneller gehen sie weg. Ja. Diese Sachen, die man manchmal sieht, so sieht das aus, finde ich, dieser Stil.
Ja, ja.
Wie so Lichtreflexe irgendwie. Das ist schon cool.
So am Rande der Wahrnehmung und dann auf einmal in der Wahrnehmung oder so ähnlich. Auf jeden Fall sehr spannend, also das ist auch Das Konzept ist auch stammt von so einem Multimedia-Künstler namens Bion, also ein japanischer Multimedia-Künstler, der, glaube ich, zwei, drei andere Pixel-Junk-Spiele auch als Director eben war und der dem auch das jetzt Written and Directed by. Genau, leider sind die Texte, Thema Written, ich weiß nicht, ob er auch für die Dialoge zuständig war, aber die sind leider sehr, naja, also es würde Sinn ergeben, weil man merkt irgendwie, dass Englisch nicht die Muttersprache von der Person ist, die diese Texte geschrieben hat. Die sind teilweise Dialoge sehr holprig irgendwie und auch nicht so gut eingesprochen, aber trägt ihm zum Vibe bei. Zu diesem unwirklichen, irgendwie abgehobenen Vibe. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr, bis jetzt ist es ein sehr interessantes Erlebnis halt, weil es halt so wirklich dieses, wir schießen auf etwas, bis es kaputt ist, halt umdreht, sondern wir schießen etwas, bis es entsteht überhaupt erst. So, und auf jeden Fall eine interessante Idee dahinter. Ja. Steam sieht das nicht so. 5 Rezensionen bisher.
Ja.
Wobei, wie wir gelernt haben, VfB-Fan, falls du zuhörst, ich gucke nochmal live jetzt rein, wie das aussieht. Ob das vielleicht nur meine Sprache ist und vielleicht das eher von japanischen SpielerInnen gespielt wird.
Also mir werden auch 5 angezeigt, aber oh, ich bin auch eingeloggt im Browser in Steam. Vielleicht verfälscht es das tatsächlich.
Also hier stehen 14. Davon tatsächlich auch ein Großteil japanisch.
Aber ja. Es sind doch nicht 5 aus Deutschland.
Warte mal, Language. Nee, 1. Nee, ich hab's auf Englisch eingestellt. Bei mir ist 1 auf Englisch. Meine Güte, dieses Video-Ding, ne? Also,
ja,
ich weiß nicht, was ich Steam dabei gedacht hat. Aber irgendwie.
Nee, 3 in meiner Sprache. Meinen Sprachen. Ja, hier sind 14. Aber ja. Oben werden 5 angezeigt.
Es ist absurd.
Es ist wild, ja.
Es ist wirklich absurd.
Na gut.
Ah, und man muss es mögen. Also man muss es einfach lieben. So, wenn die Gamers ein bisschen auf so ein Spiel stoßen. Zitat von Ziggy the Adventurer. It plays fine, no bugs, very smooth. There is no resolution setting? Fragezeichen. Ja.
Wow.
Ja. Aber hey, ist doch auch schön, wenn solche Leute auch auf solche Spiele stoßen und dann vielleicht was mitnehmen daraus. Das ist doch nur zu begrüßen.
Ja, in der Tat. Ja? Also ich finde das Spiel, es sieht sehr gut aus. Mich hat das direkt an Get Even erinnert. Get Even war so ein, Double-A psychologischer Horror-Shooter-Action-Thriller.
Mhm.
Halt auch von mit so einem Soldaten oder Söldner, der so zwischen unterschiedlichen Realitäten hin und her dingens und auch, also irgendwie erinnert mich das daran. Und Get Even fand ich irgendwie sehr gut. Das ist permanent in meinem Hinterkopf. Das hier sieht aber nochmal sehr viel besser aus mit diesen Pünktchen halt. Ich finde es also so ein bisschen so gekrampft artsy, die Herleitungen dann dazu. Also man kann ja eine coole Idee haben und man kann auch sich mit philosophischen Ideen in einem Spiel auseinandersetzen. Aber ich finde, da ist schnell so ein Moment erreicht, wenn es ein bisschen zu viel wird, wenn es einfach so wirkt, als wären das so Konzepte, die jemand gerade neu entdeckt hat und da super into ist und alles, was man weiß zu diesem Thema, will man irgendwie einbauen. Und da ist dann weniger mehr. Dann muss man vielleicht nicht alles mit reinbringen und das wäre ein besseres Gesamtwerk, wenn es reduzierter wäre. So wirkt es jetzt auf mich. Das kann auch meine Mut sein gerade einfach. Ich musste nämlich auch bei dem Riesenrad, du schießt drauf, bis es sich beruhigt. Das hat so den gleichen Vibe wie, man streitet sich mit jemandem und dann beruhigt man sich so getrennt voneinander. Und dann kommt die andere Person und sagt, na, hast du dich beruhigt? Der gleiche Vibe irgendwie. Und bei der Maulwurf-Geschichte, das ist total ironisch. Wir hatten wir haben halt so ein kleines Ferienhäuschen, weil das meine Oma da aufgewachsen ist und das Haus steht da halt noch so. Und manchmal fahren wir da hin und es hat eine große Wiese. Und wir hatten ein krasses Maulwurfproblem. Und eine halt harmlose Möglichkeit ist, du nimmst so einen Metallstab, bindest eine leere Konservendose dran und steckst das in die Hügel. Und wenn der Maulwurf dann sich rausgräbt, bewegt er die Konservendose, kriegt Schiss und gräbt sich halt woanders hin. Und das ist quasi auch wie so eine Glocke läuten, nur halt, dass du es da nicht willst eigentlich als Maulwurf. Und im Spiel willst du es als Maulwurf. Und das fand ich irgendwie total ironisch gerade.
Ja, spannend.
Ja.
Spannend. Wobei auch tatsächlich die Frage gestellt wird von einem der jüngeren Maulwurfsfamilienmitglieder: Muss ich denn überhaupt nach draußen? Muss ich in die Freiheit? Ich finde sie auch ganz gut unter der Erde. So. Aber spannend, das wusste ich gar nicht, dass das so ein. Ich kenne halt nur diese brutalen, auf gar keinen Fall bevorzugenden Methoden mit diesem Stampfer, weißt du, dass du halt irgendwie so, da gibt's halt diese so, wo du quasi so ein, das ist so ein, das sind so Nägel unten dran, mehr oder weniger, dann stampfst du das so in die Maulwurfshügel rein und versuchst halt dann da die Tiere zu erwischen damit, so ungefähr.
Um Gottes Willen.
Ja, ja.
Was für ein Mensch muss man denn dann sein?
Ich fürchte, normaler Mensch. Und das schäme ich richtig doll. Ja.
Nee, ja. Das ist so, nee.
Lehne ich auch
das sind die gleichen Leute, die dann, ich muss jetzt ein bisschen, das hat jetzt so ein Rant gepromptet, initiiert. Das sind die gleichen Leute, die darauf bestehen, dass sie Fleisch zu ihrer Mahlzeit haben, aber nicht in der Lage wären, dann irgendwie so ein Schaf oder ein Rind selbst zu erschießen. Weißt du, wenn das noch so abstrakt ist, ist der Tod des Tieres okay? Auch wenn du den so in der Erde aufspießt, totally fine. Oh, nee.
Ja, deswegen am besten.
Reden wir über was anderes. Reden wir einfach wieder über Videospiele.
Genau, am besten schnell wieder zurück.
Was da draußen in der Welt ist.
Ja. Ja. Wieder zurück zu den Games.
Ja.
Zum Beispiel, ich guck gerade mal. Also vielleicht ein bisschen auch so abstrakt und mysteriös ist ja auch, also eins deiner Spiele. Das andere ist eher nicht abstrakt mysteriös, aber das eine schon, würde ich sagen.
Ja, du meinst wahrscheinlich Lifeless Moon.
Ja, genau.
Das ist ein Spiel, das ist schon 2 Jahre alt. Warte mal, 222 Steam-Rezensionen. Ist das gelogen? 280. Also auch, es könnte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vertragen. Ich habe das letztes Jahr gespielt und dann in meinem Newsletter in einer Bonusfolge erwähnt. Aber ich denke da noch so oft dran. Und es ist von Serenity Forge. Die kennt man von Slay the Princess, was auch vor 2 Jahren rauskam, von dem ich aber dachte, das wäre super aktuell, weil ich das erst letztes Jahr oder seit Ende letzten Jahres überall gesehen habe auf einmal, aber vielleicht ist es auch ein Bias. Und Lifeless Moon, sie sagen, es ist der spirituelle Nachfolger des beliebten Indie-Titels Lifeless Planet aus dem Jahr 2014. Es sind aber die gleichen Entwickler, also zumindest das gleiche Studio, vielleicht arbeiten da andere Leute dran und deswegen spiritueller Nachfolger oder vielleicht wollen sie nicht sagen, dass es ein Teil 2 ist oder so. Lifeless Planet habe ich nicht gespielt, aber halt Lifeless Moon. Und ich fand es total faszinierend, weil das sind mehrere Spiele in einem, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, hier wäre weniger mehr, sondern so, dass es ein bisschen Diorama-artig wirkt. Man ist ein Astronaut oder eine Astronautin. Ich glaube, man ist ein Astronaut sogar. Es wird sogar benannt später. Und man landet halt auf dem Mond, aber es geht was schief bei der Mondlandung. Und dann erkundest du halt diese Krater so ein bisschen und dann triffst du auf eine Stadt auf dem Mond. Und dann stellt sich raus, es gab irgendwie so ein Problem und ein Teil des Mondes ist jetzt auf der Erde und das, was da auf der Erde war, wurde auf den Mond katapultiert. Aha. Und dann, das ist nur so ein kleiner Straßenzug mit einem Diner, ein paar Häuser. Und dann gehst du da rein und es hat ein bisschen was Horrorspielartiges, weil es ist schon so sehr verlassen, dunkel beleuchtet. Es wirkt bedrohlich und es wirkt so, als würde sich um diese kleine Stadt die ganze Geschichte drehen, tut es aber gar nicht. Und das meine ich mit Diorama-artig. Also sobald dieser Teil dann beendet ist und man muss dann noch in so eine kleine Höhle, da hat es ein bisschen was von Penumbra. Das ist auch schon uralt mittlerweile, dieses Spiel, wo du ja Da gibt es mehrere Spiele und in einem davon läufst du durch so Schächte, ich glaube irgendwo in der Antarktis. Hm. So ein bisschen eine Mischung aus Höhle und dann so geheime Forschungseinrichtung und Gruselzeug. Und du musst dann hier auch durch so eine Höhle, wo Leute dann drin geforscht haben, um das Mondgestein zu untersuchen. Du musst dann Generator zum Laufen bringen und sowas, kleine Rätsel lösen. Und dann ist man auf einmal in einer ganz anderen Umgebung. Und es gibt dann einen, so ein Strand im Grunde mit so einem riesigen Steg. Und da musst du dann Leuchttürme zum Leuchten bringen. Dann gibt es einen Wald, der so ein bisschen hexenmäßig aussieht, weil er auch so grün leuchtet. Dann, total abgefahren, gibt es auch noch einen sehr grün leuchtenden See mit einer kleinen Hütte in der Mitte, wo du dann herausfindest, wer in dieser Hütte gelebt hat und all diese Vergangenheiten, die man aufarbeitet auf dem Weg in diesen unterschiedlichen Gegenden, die haben halt mit dem Schicksal dieses Astronauten und der Crew zu tun. Mhm. Und dann gibt es aber auch Monster. Also auf einmal taucht da so ein Riese auf, vor dem du fliehen musst und man weiß überhaupt nicht, was da alles abgeht. Und dann sind da so runde, ich will fast sagen donutartige Gebilde im Hintergrund, die halt eindeutig nicht in so ein zu so einem Waldsee gehören oder was weiß ich, was die da halt rausfallen. Es gibt dann auch noch eine Stadt und so. Und du musst halt in jedem Gebiet Rätsel lösen, die sind sehr überschaubar. Und eines der letzten Level hat dann nochmal ein bisschen mehr Plattformer-Vibes, finde ich. Du hast natürlich diesen schönen, entspannten Mondsprung, sag ich mal, ne, dass du sehr langsam sehr hoch springst und dann auch sehr langsam wieder landest und dadurch dann genug Zeit hast zu lenken, in welche Richtung du landen willst. Und eines der letzten Level ist so eine schwebende Stadt, wo du nur weit verteilt Gebäude hast, die dann noch so eine Feuertreppe haben an der Seite oder sowas. Und man muss sich halt einen Weg bahnen. Und es gibt einen richtigen Weg, wie du dann von dem einen Dach abspringst, um dann genau am unteren Ende der Feuertreppe zu landen und so weiter. Aha. Und ich fand das Ende ein bisschen seltsam, das möchte ich aber nicht spoilern, aber es war schon irgendwie herzzerreißend ein bisschen, also ein bisschen traurig, aber auch verwirrend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Es hatte dann auch so ein bisschen was Übernatürliches, natürlich. Am Anfang habe ich ein bisschen diesem ersten Level hinterher geweint, diese Stadt auf dem Mond, die man erkundet, weil das allein wäre für mich schon eine Geschichte gewesen, die es wert gewesen wäre, erzählt zu werden. Und dann geht es halt in eine ganz andere Richtung. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, ich habe 4 Stunden dafür gebraucht. Und ja, es war einfach eine gute Sache. So, es hat richtig, ja, wie soll ich das sagen? Es hat mich so ein bisschen bewegt. Es hat jetzt nicht meine Vorstellung von Videospielen revolutioniert. Aber irgendwas hat es dann ja doch gemacht, dass ich immer noch daran denke. Und auch sehr wohlwollend zurückdenke. Und wenn ich mir überlege, das hat so 280 Bewertungen. Ich habe nachgeguckt, 54 All-Time Peak. Also 54 Leute haben das gleichzeitig mal gespielt. Wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, dieses Spiel für 12,99 zu kaufen, dann do it, weil ich fand das irgendwie schön. Und auch da kann man bestimmt wie sage ich das am besten? Seine philosophischen Gedanken dran trainieren und diverse Konzepte einmal durchexerzieren. Mhm. Exerzieren? Exerzieren, ne?
Exerzieren.
Wie Exercise. Exerzieren. Ja.
Ja, ja.
Ja, kann man machen.
Ja. Wie viel Dialog oder Monolog oder Text ist in dem Spiel? Denn weil das sieht so aus, wie da gar nichts.
Gar keine.
Ah, okay. Das ist dann quasi noch philosophischer direkt.
Ja, also es gibt doch, es gibt ein bisschen was, meine ich. Ja, halt, wenn so story-relevante Momente kommen, wird dir ein bisschen was erzählt. So. Aber eigentlich findet das mehr über die Welt statt, würde ich sagen. Du, es ist eine gute Frage. Mir ist das echt gar nicht in Erinnerung geblieben. Also auch einfach zu vernachlässigen wahrscheinlich. Ah doch, hier steht From the Creators of Lifeless Planet. Vielleicht doch die gleichen Leute.
Ja. Ja. Aber gut, ich meine, wenn die Welt recht, schon eine gute Geschichte erzählt, ne? Dann.
Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Geschichte ist. Es gibt halt die Geschichte dieses Astronauten. Und ich finde, in diesen kleinen Welten werden nochmal andere Geschichten erzählt von anderen Leuten, die du aber auch nie zu Ende erzählt bekommst. Es werden mysteriöse Dinge und Schicksale angeteasert. Und dann sieht man weiter. Und vielleicht ist es genau das, dass das Spiel so ständig die Karotte vor einem herführt und man sich die ganze Zeit einfach mehr wünscht und eine Auflösung. Das ist so ein, ja, so ein Vorenthalten von einer Katharsis und einer Auflösung und einem Ende und einer Logik. Vielleicht ist es genau das, was es so spannend macht, dass man, wenn es durchgespielt hat und alles gesehen hat, also weil da gibt es jetzt nicht so wirklich Sidequests oder sowas, dann sitzt du da und bist nicht schlauer als vorher. Aber vielleicht ist genau das einfach mal eine Erfahrung, die man mit einem Videospiel machen kann. Weil viele haben dann das Bedürfnis, sich zu erklären. Und das ist so ein Unding. Ich kann das komplett nachvollziehen. Aber manchmal muss man Dinge auch einfach ungesagt lassen und das Spiel für sich sprechen lassen und nicht noch sagen so, hier, das bedeutet das und das und es ist so und so. Oh, ich habe gerade Wednesday Staffel 2 geguckt und da ist es genauso. Das ist so ein, ja okay, ich habe es jetzt verstanden, aber ein Charakter muss es jetzt auch noch mal sagen, was ich da gerade gesehen habe und so. Ist okay, aber
ja, das finde ich auch mal so ein bisschen mal so ein bisschen belastend. Also zum Beispiel auch wenn, mir kommt da gerade so ein Sinn, wenn irgendwelche Figuren in einem Spiel das Tutorial übernehmen, indem sie halt sagen, ah, jetzt musst du übrigens dahin gehen.
Ich hab direkt mich verschluckt, ja.
Ja. Ja. So, das ist, da habe ich lieber so diese invasiven Tutorial-Pop-Ups, als dass man dann irgendwie jemand sagt, hier. Wegklicken
kann.
Als ob, ja genau, wenn jemand sagt, so hier, du musst übrigens dahin gehen, dann musst du das machen und dann musst du Button B drücken. So.
Ja, ja. Ja, ich also, weiß, ich find, was du also, meinst.
Ja. Es das kommt aufs Spiel drauf an, aber ja.
Es ist schon eine hervorragende Überleitung zu meinem nächsten Spiel, aber du machst ja erst noch eins.
Das stimmt.
Von dem ich gehört habe, dass es sehr, sehr gut sein soll. Und deswegen bin ich so gespannt. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du zuerst, jetzt fällt dir noch was runter, dass du zuerst darüber sprichst.
Nee, schön die Kurve, die Sinuskurve. Jetzt sind wir ganz oben mit Absolum nämlich.
Du meinst
nämlich
den Spannungsbogen?
Spannungsbogen, genau. Sinuskurve geht's wieder runter auch, ja. Spannungsbogen, genau. Ja, Absolum. Naja,
Spannung, egal.
Ja. Und zwar ist es das neue Spiel von Dotemu. Die haben zum Beispiel gemacht Streets of Rage. Also das ist so ein ganz klassisches Side-Scrolling Beat'em-up, so in Double Dragon-Style zum Beispiel. Und davon eben eine Neuauflage für die heutige Zeit. Und Absolum ist aber jetzt die erste eigene IP, wie ich verstanden habe, die sie jetzt ja gebaut haben. Es ist ein Fantasy-Beat'em-up kombiniert mit einem Roguelite. So, und das funktioniert enorm gut. Und die Spielwelt nennt sich Talam. Talam ist zum Zeitpunkt des Spiels verwüstet von einer totalen Katastrophe. Und die wurde ausgelöst durch den Wissensdurst der sogenannten Root Sisters. Root Sisters, ja, so kann man sagen, das sind so magische Wächterinnen, die so ein bisschen die Geschicke von Talam gelenkt haben und immer nach neuen magischen Ritualen gesucht haben. Und dieser Wissensdurst ist in ihm so ein bisschen dann, ja, ist in, über die Köpfe gestiegen, zu Kopf gestiegen und dann gab es eben diese Katastrophe. Und danach hat dieses Vakuum oder diese Katastrophensituation ausgenutzt, der Sonnenkönig Asra, der schon früher in einem Teil dieses Landes eben geherrscht hat oder dieser Welt geherrscht hat, aber dann sich jetzt eben so zum Eroberer hochgeschwungen hat und dann eben mit seinen Legionen die ganze Welt mehr oder weniger eingenommen hat und unterjocht hat und alle zahlen ihm quasi das Tribut und ganz wichtig auch, er hat sozusagen Magie verboten. Also alle, die Magie ausüben, werden gejagt und spannenderweise er selbst und es sind keine, teilweise keine Lebewesen mehr, sondern so Konstrukte mehr oder weniger, die halt irgendwie magisch aber betrieben werden. Also er darf schon noch Magie verwenden natürlich, ne, ist klar, weil er ist ja der Chef. So, der Rest natürlich dann nicht mehr. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es so eine, ja, so eine Rebellengruppierung gibt, um die letzten verbleibenden Root Sisters und ihre Kinder in Anführungsstrichen, also nicht wirklich ihre Kinder, aber so ein bisschen ihre Gefolgsleute. Und das Besondere daran ist eben, dass die, die mit diesen Root Sisters verbunden sind und im Fall von Absolum, diesem Spiel, ist die Root Sister Utawi und die hat, ist mit vier Personen, Figuren verbunden. Am Anfang kann man davon zwei spielen. Also vielleicht auch noch dazu gesagt, ist, man kann auch Local Coop mit bis zu zwei SpielerInnen spielen oder halt Solo. Oder online geht auch tatsächlich. Und wenn die eben verbunden sind mit der jeweiligen Root Sister, sind sie unsterblich. Das heißt, wenn sie sterben, dann wachen sie einfach wieder in dem Heiligtum der Root Sister auf und können dann eben ja, nochmal neu versuchen, eben Asra zu stürzen, hence Roguelite. Und am Anfang hat man die Wahl zwischen Galandra, das ist, sieht so ein bisschen aus wie eine Dunkelelfin, tatsächlich, mit so einer riesigen Klinge auf dem Rücken und hat irgendwie so eine nekromantische Magie. Und dann gibt's noch Karl. Karl ist der letzte Zwerg, der nicht völlig, also entweder untot oder durchgedreht ist, so in dieser Spielwelt. Und der hat so eine Donnerbüchse, die er mit sich rumträgt und verlässt sich auf seine Fäuste ansonsten. Und am Anfang des Spiels hat Asra es geschafft, Utawi gefangen zu nehmen und transportiert sie gerade zu seinem, in seine Festung, mehr oder weniger. Und wir befallen diesen Gefangenentransport und befreien Utawi. Und sterben dann in dem Bosskampf, der danach folgt. Aber, wie wir jetzt wissen, ist nicht so schlimm, weil Utawi hat sich quasi retten können, hat sich in dieses Heiligtum teleportiert und deswegen wachen wir ihm auch wieder auf. So. Und das Ziel ist halt eben letzten Endes, es gibt so zwei Verräterkönige in diesem Land oder auf dieser Welt. Zum Beispiel der untote Zwergenkönig, der Underking, der seine,
heißt der
sein
Underking?
Volk, ja.
Das ist ja lustig für einen Zwerg. Der lebt wahrscheinlich auch unter Tage, ne?
Ja, selbstverständlich.
Das ist den Underking.
Ja, ja. Und natürlich haben die Zwerge auch bei Absolum zu tief gegraben. Und dadurch haben sie ihr eigenes Schicksal besiegelt, ne? Herr der Ringe Matsch, wir wissen es, wir kennen es. Genau, natürlich, schlussendlich müssen wir auch Asra besiegen. Damit mit jedem Verräterkönig, den wir besiegen, geht dessen magische Kraft auf Utawi über. Und Utawi wird stärker und hat dann eben am Schluss die Macht, um Asra eben mehr oder weniger die Stirn zu bieten. Und dabei bis jetzt, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehr, aber jetzt auf der Karte angezeigt werden mir drei Regionen. Einmal Grandery, das ist so klassisch Fantasy-Mittelalter. Da gibt es so Goblins im Wald, die sich mit den Menschen der Stadt irgendwie die im Krieg sind, mehr oder weniger, obwohl sie eigentlich mal verbündet waren früher. Gegen Asra, aber das sie dann irgendwie zerschlagen auch tatsächlich. Und die untoten Zwerge sind eben auch in Grandery unterwegs. Und dann gibt's noch Yaroba, das ist eher so ein bisschen so tropisch mit so Dschungel und Sümpfen. Da sind ganz viele Echsen unterwegs und da gibt's dann auch eben den, da trifft man auf den vierten Helden, Brom, das ist so ein Zauberer, so ein Froschzauberer. Und die dritte Heldin, Cider, ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen so der Dieb-Archetyp, die kann man in Grandery dann finden. Und genau, und spielerisch ist es wirklich so richtig klassisches Beat'em Up. Du hast halt irgendwie zwei Attacken. Einmal so eine, ja, mehr oder weniger Faustattacke, dann ein Skill. Eine Skillattacke. Bei Galandria ist eben das Schwert. Bei Cider zum Beispiel ist es so eine drehende Klaue, die sie irgendwie hat, weil Cider ist ist wie eine Puppe. Also es ist auch so eine beseelte Puppe, mehr oder weniger. Bisschen wie bei Lies of P, ne? Und genau. Und dann gibt es noch Würfe, die man ausführen kann, wenn man halt auf den Gegner zuläuft, dann kann man halt werfen, so auch so klassisch Beat'em-up-Style. Und es hat sogar fast schon so Souls-like-Elemente, wenn man es wirklich sehr runterbrechen möchte. Weil man kann ausweichen. Man kann quasi parieren. Also wenn man gleichzeitig angreift, während Gegner angreift, dann gibt's Clash nennt sich das, dieses Ereignis. Und dann ist der Gegner kurz gestunt und man kann dann eben, ja, angreifen und macht dann mehr Schaden natürlich. Man kann auch deflecten, nur indem man eben in Angriffe rein ausweicht, also auf den Gegner zu ausweicht quasi, dann kann man deflecten. Und dann gibt's noch Arcana, das sind so Spezialattacken, für die man seine Magie aufladen muss, sein Mana aufladen muss. Und auch ein Ultimate gibt's auch noch, wo man dann irgendwie super viel Schaden macht und irgendwie alle auf dem ganzen Bildschirm irgendwie Schaden nehmen und so. Also ja, klassisch, Beat'em-up-mäßig, man kann es wirklich sehr, sehr taktisch spielen und es macht auch wirklich super viel Bock, so Kombos aneinander zu bauen. So, ne? Weil du halt natürlich dann irgendwie die Gegner auch juggeln kannst und dich zu den Gegnern hinziehen kannst und von links nach rechts schubsen und wenn du irgendwie dann so einen Kombometer von über 200 hast, oder so, ist das schon ganz geil eigentlich. So ein bisschen auch wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Devil May Cry zum Beispiel ist ja auch so ein Spiel, wo so Kombos ganz wichtig sind. Und ich war nie so wirklich gut in Beat'em-ups. Ich bin auch nur so mittel in Absolum, glaube ich, bisher. Aber das ist so Beat'em-ups sind so Teil meiner ganz, ganz frühen Videospielgeschichte tatsächlich. Also ich habe früher zum Beispiel, ohne es wirklich zu können, viel Virtua Fighter gespielt auf meinem heimischen PC zu Hause. Und mit einem Kumpel, der ein Super Nintendo hatte, haben wir wirklich extrem viel Turtles in Time gespielt. Was ja auch so ein Side-Scrolling Beat'em-up war und deswegen immer gemocht, obwohl ich nicht wirklich gut war. Und jetzt mit dieser Kombination, mit diesem Roguelite, schon ganz cool. Und es gibt halt auch, also es ist auch drumherum, es ist halt sehr kurzweilig, weil du hast in jedem Level, also in jedem Gebiet, sagen wir es Granary zum Beispiel, hast du mehrere Pfade, die du wählen kannst. Also du kannst dann auf dem Bildschirm oben rumlaufen oder unten rum zum Beispiel und dann begegnest du unterschiedlichen Charakteren. Da gibt es dann auch so Mini-Quests, dass du zum Beispiel dann irgendwie aus einer bestimmten Quelle auf einem Berg trinken musst oder irgendwie eine Brücke wieder aufbauen. Das geht aber nur, wenn du eben am Zwischenboss von den Goblins vorbeikommst und dann eben in eine Audienz mit der Goblin-Königin bekommst, die dann sagt, ja, okay, wir bauen die Brücke wieder auf, so ungefähr. Dann kannst du auf einen Raubzug gehen, in Anführungsstrichen, mit einer Banditenkönigin, wenn du halt zum Beispiel, da lehnt so ein Bandit, lehnt an so einem Tor und sagst du, hier, wenn du mir 50 Gold gibst, dann kannst du mitmachen bei unserem Raubzug. Und dann geht quasi die Tür auf, wo du vorher nicht durchkonntest und dann kannst du eben dann so, ne? Und es ist aber alles ein bisschen, es gibt auch so Triggerpunkte, nach denen das halt freigeschaltet wird. Also zum Beispiel das mit dem Banditending kannst du erst freischalten, wenn du einmal schon Grandery geschafft hast, weil dann wirst du von der Banditenkönigin, Saphira, wirst du dann quasi auf die nächste Insel geschippert. Und erst dann kannst du eben diesen weiteren Weg freischalten. Und genau, also es ist halt immer sehr kurzweilig, weil es immer irgendwie so kleine Mini-Aufgaben gibt, die du erledigen kannst. Und du levelst dadurch, dass du halt auf jedem Bildschirm, also die Bildschirme scrollen noch ein bisschen, aber es ist eigentlich immer so ein fester Abschnitt. Und auf jedem Bildschirm, wenn du dann alle Gegner erledigt hast, auf diesem Bildschirm, dann wird zufällig so eine Wurzel gespawnt und da kannst du dann neue Rituale ausführen. Rituale heißt dann im Endeffekt dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du einen Gegner deine komplette einfache Angriffskombo durchtriffst, also sagen wir so 6 Schläge hintereinander ihn triffst, dann werden so Dornendolche gespawnt, die du werfen kannst. Die kannst du aufsammeln und dann werfen. Oder dass, wenn du dash, zum Beispiel so ein Feuer Ding hinter dir entsteht, sowas halt. Und das sind diese sogenannten Rituale. So ein bisschen halt auch wie bei Hades zum Beispiel, ne? Was man ja auch, wenn man da die Räume abschließt, dann hat man ja auch immer, kann man ja auch die Wahl, dass man so Mini-Upgrades bekommt für den jeweiligen Run.
Achso, die sind dann genau. Aber für den kompletten Run und nicht nur für den nächsten Screen quasi.
Genau, die sind für den jeweiligen Run, also dadurch baust du dein Bild zusammen Und es gibt auch noch so Artefakte, dass du halt dann vielleicht schneller laufen kannst oder dass du mehr Sprünge bekommst oder mehr Dashes, so in die Richtung. Und wenn du einen Run halt beendet hast, entweder erfolgreich oder gestorben bist, dann werden die Punkte, die du zum Beispiel kassiert hast, dadurch, dass du möglichst viele, möglichst lange Kombos hattest, das wird dann quasi aufaddiert, aufgerechnet, multipliziert und diese Punkte werden dann quasi zusammengerechnet und zum Schluss, wenn du den Run beendet hast, dann levelt, naja, mehr oder weniger levelst nicht du, weil du davon direkt nichts hast, aber so, ja, vielleicht die, das Heiligtum levelt, so ungefähr. Und dann bekommst du wieder weitere Währungen, die du verwenden kannst, um Rituale zu verbessern, neue Arcana freizuschalten oder so bestimmte Perks, die halt dauerhaft sind, wie, weiß ich nicht, am Start jedes Runs hast du irgendwie 25 Gold oder deine Begleiter machen 25% mehr Schaden oder du sammelst schneller Mana für deine Magieattacke, sowas halt, ne? Also das sind dieser, auch dieser Roguelite-Aspekt, dass du eben diese permanenten Perks hast, die du dann freischalten kannst, die du halt für jeden Run dann eben hast. Genau, und das ist halt für mich so, also der Loop ist für mich perfekt, tatsächlich, vor allem, was auch relativ kurz ist. Ich glaube, das erste Gebiet, ich habe es ja nur zweimal geschafft, tatsächlich, aber das erste Gebiet hat dann vielleicht so 15 Minuten gebraucht. Also ich glaube, für so einen kompletten Run, wenn man den mal, wenn man es komplett schafft, vielleicht eine Stunde maximal oder so, dreiviertel Stunde. Und genau, visuell auch richtig stark, finde ich. Also ein richtig starker, sehr eigener Comic-Stil. Soll wohl auch eine Animationsserie geben, tatsächlich. Ich glaube dann wahrscheinlich Netflix oder so, vermutlich. Wo dann, ja, das verfilmt wird, in Anführungsstrichen. Und ja, also richtig cooles Gesamtpaket. Macht richtig Spaß, auch wenn ich super gut bin da drin. Und ja, vielleicht bis jetzt so Top 5 dieses Jahr.
Ja.
Ja.
Ich denke auch schon an unsere Top-Listen und Auswertungen und sowas. Ich bin richtig doll gespannt. Weil jetzt ist Ende Oktober und was ich Anfang des Jahres gespielt habe oder was du Anfang des Jahres erzählt hast, das weiß ich alles gar nicht mehr.
Ja.
Das ist immer eine schöne Folge aufzunehmen, finde ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ich, ja, wie spricht man es aus? Absolum?
Absolum? Absolum, ich weiß es nicht, aber
das klingt leider wirklich sehr gut. Also gerade wenn man das auch so im Koop spielen kann. Gibt's das auch für die Switch? Weil ich habe letztens wollte ich Mario Kart 8 spielen. Ich habe ja nur die 1. Und ich war zu faul, das HDMI-Kabel richtig anzuschließen. Deswegen habe ich das von der Xbox genommen. Jetzt bin ich zu faul, es zurückzumachen. Und deswegen spiele ich nur noch Switch und keine Xbox. Ja. Und da wäre das aber doch mal eine Überlegung wert. Gibt's wahrscheinlich nicht. Es gibt keine guten Spiele für diese Konsole einfach. Außer Nintendo-Spiele.
Ja.
Naja.
Also, es gibt zumindest Crossplay. Aber ich glaube,
das ist ja mal was.
Beziehungsweise soll es, nee, Moment, sorry, Fake News, soll es geben.
Okay.
Also das Community Management von .emu hat bei Discord wohl gemeint, ja, ist in Arbeit, war nicht fertig für den Launch, aber soll kommen. Aber die Frage ist natürlich, auf welchen, also es gibt's auf PS5, das weiß ich. Aber, und PC, logischerweise. Nee, doch, Moment, halt, stopp. Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5, also nicht Xbox. Das heißt, du kannst die Switch, bis es Crossplay gibt, angestöpselt lassen und dann können wir zusammen Absolum spielen. Oder so ähnlich.
Das ist ja wild. Keine Xbox, aber alles andere. Aber
ja.
Makes sense, ne? So, naja. Ja, reden wir wieder über das Spiel und nicht über den ganzen unangenehmen Kram.
Ja.
Ich finde, also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Fantasy-Welt gesehen habe, die wirklich so gut aussah in den Videos und auf den Screenshots. Das ist wirklich detailreich, auch so was im Hintergrund abgeht. Also ich vermute aber, dass man das halt maximal peripher wahrnimmt. Wenn du da auf so einem Screen unterwegs bist, konzentrierst du dich auf den Vordergrund und die Gegner. Aber ich finde das wirklich schön. Aber wird das alles auch so lore-technisch aufgegriffen? Also würdest du sagen, der Plot ist interessant genug, dass man ihn auch wirklich mitnehmen will, oder übernimmt dann irgendwann dieses Taktische und sich ein Bild bauen? Weißt du, dass man rauskommt aus dieser Immersion, dass man sich wirklich für eine Geschichte interessiert und das Spiel als System sieht und dann guckt, wie man am effektivsten durchkommt?
Also man muss ein bisschen nach dem Plot suchen. So, also es gibt auf den jeweiligen Abschnitten gibt es immer wieder so Punkte, so Points of Interest, wo du halt irgendwie hinlaufen kannst und angucken kannst. Und dann wird so ein bisschen was erzählt, so zu dem Hintergrund. So zum Beispiel, im Hintergrund liegt so ein riesengroßes, verrottendes Drachenskelett. Und das war halt so, ja, das ist das Skelett vom letzten Drachenlord, den Azra erledigt hat, bevor er sich zum Diktator aufgeschwungen hat, so ungefähr. Und oder zum Beispiel beim Underking, da wird, also in der Arena vom Underking, wenn du ihn besiegt hast, wird dann so ein bisschen die Geschichte von dem Volk der Zwerge halt über so Tafeln erzählt. Also du musst danach suchen, so ein bisschen. Du musst, also das wird dir nicht quasi, es ist selten, dass dir das so serviert wird, sag ich mal. Wo das zum Beispiel der Fall ist, ist, wenn du einen neuen Charakter triffst, den du halt auch später spielen kannst, dann ist auch schon so ein bisschen, wird so ein bisschen eingeführt, ein bisschen so die Motivation erklärt. Du kannst auch im Heiligtum immer wieder nach bestimmten Triggerpunkten eben auch mit den anderen Charakteren sprechen, dann haben die irgendwie neue Sachen zu sagen. So. Du musst ein bisschen danach suchen, auf jeden Fall. So. Und es gibt auch keine jetzt so eine Lore-Datenbank oder irgendwie irgendwelche Beschreibung, wo man dann sagen würde, wie bei Dark Souls jetzt zum Beispiel, dass du sagst, okay, du kannst dir das in deinem eigenen Pace zusammenstückeln, sondern du musst halt schon aktiv danach suchen und so selber die Connections irgendwie machen. Also ich glaube, es funktioniert auf beide Arten so. Also wenn man sagt, okay, ich spiele es halt nur, weil ich einfach an die Mechanik Interesse habe, einfach so die Spielwelt manipulieren möchte. Aber auch, wenn man irgendwie so eine Geschichte haben möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt, wenn du einmal Azra besiegt hast, dass es dann nicht zu Ende ist. So, ne, wie es ja auch zum Beispiel bei Hades ist. Ne? Spoiler Alert für ein 7 Jahre altes Spiel oder so. 5 Jahre? 5 Jahre vielleicht.
Ja.
Ja.
Ich glaube 5.
Genau. 6, 4. Weil, wie gesagt, Spoiler Alert, wenn du bei Hades das erste Mal einen Run of Rock abschließt, ist noch lange nicht zu Ende. Genau. So, also bis jetzt würde ich sagen, ja, es trägt sich auch so, aber es kommt ein bisschen darauf an, wie sich die Charaktere noch ein bisschen weiter, oder ob sie sich noch weiterentwickeln, so ein bisschen, ob die Geschichte noch so ein bisschen mehr angefüttert wird. Aber bis jetzt würde ich sagen, ja. So.
Naja, du hast ja gesagt, es gibt 3 Gebiete gerade, die dir angezeigt werden. Das ist ja noch alles offen, dass sich dann doch irgendjemand als Verräter oder Erbe oder whatever herausstellt, geheime Fähigkeiten hat und dann doch die Welt retten muss oder sowas. Also es ist ja noch reichlich Gelegenheit für einen Plot-Twist, der dann so kommt. Weißt du, dass du dann nochmal 2 Gebiete hast oder so.
Ja. Aber also ich finde es auf jeden Fall, was ich richtig spannend finde, ist wirklich, dass es so also sowohl Publisher, Dotemu, Entwickler ist übrigens Guardcrush Games, hatte ich vorhin falsch gesagt, nicht Dotemu selber. Und auch irgendwie und für so Arten Animation war auch irgendwie noch eine andere Firma zuständig, sag ich mal. Und das sind alles so Firsts, Supermonks, genau, das sind alles so Firsts für die, also Wikipedia zumindest zufolge, das einen Artikel zitiert von Rock Paper Shotgun. Also erstes Videospielprojekt für Supermonks, so, die haben dann vorher wahrscheinlich nur, weiß nicht, was sie vorher gemacht haben, vielleicht ja Serien, animierte Serien, sowas in die Richtung vielleicht. Das erste die erste eigene IP von Dotemu, die ja vorher nur diese lizenzierten Beat'em-ups gemacht haben, und das erste eigene Spiel von Guard Crush Games. Also, ich finde es schon krass, dass es dafür schon so. Ich meine, klar, die alle Beteiligten haben irgendwie Erfahrung mit dem Ups, so viel Erfahrung damit, aber dass es trotzdem schon so hittet. Ja. Überraschend und
vielleicht
gut.
Muss ich es doch spielen.
Ja. Spiel mal.
Ja, so Beat'em-ups und sowas, das ist echt nichts, worin ich wirklich gut bin. Und wir wissen ja alle, Dinge machen nur Spaß, wenn man auch gut in ihnen ist.
Oder so Mittel. Ist auch okay.
Geht so. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja. Ich pack's auf jeden Fall auf die Liste.
Und sehr gut. Was ich zumindest auf meiner mentalen Liste hatte und dann aber doch nicht angegangen bin, ist dein zweites Spiel mit einem extrem dummen Namen, aber
mega.
Es sieht einfach enorm addictive aus.
Ja, es ist so ein Spiel, das hat für mich den gleichen Effekt, wie als ich Binding of Isaac angefangen habe. Man ist überwältigt von dem, was man freischalten kann und von dem man weiß, dass es noch kommt später. Und man macht es aus, weil man irgendwie verloren hat und nur ein bisschen was freigeschaltet hat und 5 Minuten später startet man es doch wieder. Mhm. Also es ist mega bonk. Und es ist ein Hit einfach.
Das ist ein totaler Hit, ja.
Im Outro vom letzten Iron Pineapple Video gesehen, du wahrscheinlich auch. Und da dachte ich, ja, okay, es klingt irgendwie interessant, um es aus der Ferne wahrzunehmen, aber ich habe einfach gar kein Interesse dran gehabt. Ich kann dir nicht sagen, was sich geändert hat. Ich habe es einfach gekauft irgendwann vor ein paar Tagen. Ja, und jetzt habe ich es gespielt. Und das ist so ein Spiel, das gibt dir kein richtiges Tutorial. Es nimmt einfach an, dass du weißt, womit du es zu tun hast, auch weil es ist einfach ein krasses Vampire Survivors und Risk of Rain Ripoff. Also es ist 1:1 das gleiche mit ein paar Änderungen. Nämlich, dass es 3D ist, ist wahrscheinlich die größte Änderung. Es ist von Vedinat. Ein Solo-Dev, glaube ich sogar. Ich habe keine anderen Projekte von dieser Person wahrgenommen. Was aber auch daran liegen könnte, dass das ein Pseudonym ist. Für Danny Dev, weil das ist genau das gleiche Wort, nur rückwärts ausgesprochen. Ah. Es gibt da so ein bisschen Conspiracy-Videos bei YouTube. So, ich weiß, wer es ist und hier ist mein Beweis. Aber reden wir über Mega Bonk. Also das Einzige, ich erkläre mal kurz, wie das aussieht, wenn man es startet. Du hast ein mega hässliches Interface. Und so ein bisschen Windows XP-mäßigen Hintergrund. Links und rechts siehst du irgendwelche Buttons, keine Ahnung, ignoriert man, dann drückst du auf Spielen. Und dann kannst du zwischen zwei Charakteren wählen. Einmal dem Fuchs und dann, ich glaube, er ist Sir Ufi. Ja, Sir Ufi. Und du siehst einfach, dass es, lass mich kurz rechnen, es gibt 20 Charaktere insgesamt, die dir angezeigt werden. Du hast aber nur die beiden. So, dann klickst du einen an und dann klickst du noch eine Stage an und dann siehst du schon ganz viel, auch Skins und sowas ist alles gesperrt. Du bist Rang 1 und sowas. Und dann klickst du eine Stage an, es gibt nur den Wald am Anfang. Und auch da siehst du, du kannst nur die erste Stufe von dieser ersten Stage machen und es kommt einfach noch arsch viel Content. Und dann steuerst du mit WASD, dann kriegst du erklärt, mit Leertaste kannst du springen. Also wirklich ein richtig trauriger Sprung, den man aber natürlich aufleveln kann. Und mit der linken Steuerungstaste kannst du sliden. Also es gibt Das sieht mega ugly aus einfach, wie so eine PS1-Welt. Und dann hast du da so Rampen, die hoch und runter gehen, total unübersichtlich, dieser Wald. Und wenn du die Rampe runter dich bewegst, kannst du sie jetzt sliden, um ein bisschen schneller zu sein. Und dann kommen von jeder Seite Gegner, die auf dich zulaufen und dich angreifen wollen. Also die meisten haben nur so Nahkampf, die berühren dich und fügen dir damit Schaden zu. Mhm. So, der Fuchs, der hat so einen Feuerball und Sir Uffi hat ein Schwert. Und genau wie bei Vampire Survivors bewegt sich das von alleine. Es macht eine vorgegebene Anzahl an Schaden. Es hat eine Reichweite, die vorgegeben ist. Der Rhythmus, wie viele Projektile du hast, all das ist vorgegeben. Und all das kann man natürlich upgraden. Jeder besiegte Gegner hinterlässt kleine silberne Münzen, die sammelt man auf und damit steigt oben eine Leiste, das ist das Level. Wenn man ein neues Level erreicht, kann man zwischen drei Sachen wählen. Man hat am Anfang nur Slots für zwei Waffen und zwei Tomes, also Bücher, kann aber, ich glaube, unendlich viele Items einsammeln. Das Problem ist, man hat natürlich noch gar nicht so viele freigeschaltet. Und egal, was du machst, wirklich, egal, was du in diesem Spiel machst, wenn du keinen Gegner tötest, was, glaube ich, gar nicht möglich wäre, weil die ja automatisch angreifen, wenn du einfach nur in der Ecke stehst, wenn du dich da reinschmeißt und sofort stirbst, alles, was du machst, gibt dir Fortschritt zu irgendeiner Aufgabe. Aha. Und jede dieser Aufgaben schaltet irgendein neues Item frei oder natürlich eine neue Waffe oder einen neuen Skin, was auch immer. Das heißt, selbst wenn man, so wie ich, extremst unerfolgreich den ersten Run absolviert, warte, ich hab mir einen Screenshot davon gemacht, er sagt dir dann, auf welchem Platz du weltweit bist, denn es gibt eine Bestenliste, so ein bisschen wie bei Neon White, wo du auch sehen kannst, wie gut oder schlecht deine FreundInnen waren. Mhm. Ja, egal was du machst, du schaltest irgendwas frei, kriegst dann nochmal so andere Münzen, mit denen du das, was du freigeschaltet hast, dann auch wirklich kaufen kannst. Mein erster Run, der war wirklich, wirklich schlimm, weil ich den Fuchs genommen habe und der kann einfach gar nichts. Der ist so squishy. Der Ritter ist viel besser. Aber ich war auf Platz 1.173.759 und unter den besten 97,9% Spielern. Toll, ne? Mittlerweile habe ich so 2000 Punkte und ich bin auf Platz 300.000 noch was. Aber das liegt daran, dass diese Bestenliste alle, ich glaube, 100 Minuten oder sowas oder 100 Stunden resettet wird. Ich glaube, es war jetzt kürzlich, deswegen bin ich relativ gut, aber das wird sich nicht halten. Genau. Und es ist schon eine totale Reizüberflutung, weil auch, es gibt natürlich, wie heißen die denn? Warte kurz, jetzt ist mir der Name entfallen. Epics oder so, wie heißen die denn? Es gibt halt Minibosse. Die haben so ein kleines Sternchen über sich und wenn du die tötest, später auch nicht mehr, später musst du die richtigen Bosse besiegen, damit das passiert, dann droppen die Schatztruhen. Die sammelst du auf und dann ist einfach genauso wie in Vampire Survivors, kommen so Streifen daraus und ganz wie Sternchen und so. Und dann wird dir ein Item geschenkt. Zum Beispiel, was habe ich hier? Starker Ring erhöht Schaden um 20% pro 100 Max HP. Und dann hast du, während du siehst, was du gerade bekommen hast, hast du auf der linken Seite deine aktuellen Waffen. Guck mal, hier hatte ich sogar drei Waffen. Ach so, das ist, weil ich die Banane eingesammelt habe. Klar. Die natürlich so ein Bananenbumerang ist dann. Komme ich gleich zu. Und dann wird mir angezeigt, auf welchem Level meine unterschiedlichen Items, Waffen, Tomes sind. Mit einem Level kann man sich nicht nur, solange man freie Slots hat, neue Waffen und Tomes und sowas holen, sondern die man hat, auch verbessern. Und dann wird dir angezeigt, was verbessert wird. Der Schaden, der gemacht wird, die Reichweite, wie viele Projektile du hast. Und das bringt mich zu dem, was auf der rechten Seite ist, wenn du so ein Item bekommst. Da hast du nämlich Spielerwerte. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, bestimmt so 30, 25, 30 Werte. Mhm. Dein Ausweichwert, Lebensraub, Dornen, zusätzliche Sprünge, Größe deines Projektils, Power-Up, Drop-Chance, Power-Up-Multiplikator, Elite-Spawn-Erhöhung. Jedes Ding, was es irgendwie gibt in diesem Spiel, hat seinen eigenen Wert, den du manipulieren kannst mit den Items, die du aufsammelst. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Spiel so erfolgreich macht, weil du Millionen über Milliarden Möglichkeiten hast, das Spiel in eine Richtung zu lenken, die dir gefällt oder die dir zusagt oder die du ausprobieren willst, whatever. Mhm. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es, ich meine, wie alt ist das jetzt? Mitte September kam es raus, einen Monat. Dass es schon Meta-Builds gibt, die halt besonders OP sind, um jetzt Slang zu bleiben. Mhm. Genau, ich konzentriere mich auf so Sachen wie diese Banane, die ich eben erwähnt habe. Die habe ich da rumliegen sehen im Wald. Ich habe sie aufgesammelt und dann konnte ich meinen Bananenboomerang verbessern und habe halt die Banane freigeschaltet. Irgendwann habe ich so einen Schlüssel gefunden. Da hat es Klick gemacht bei mir, weil ich habe davor immer so einen Käfig gesehen und wusste nicht, wie ich den öffnen kann. Da habe ich den Affen als Charakter freigeschaltet. Und dann hat es die erste Spielstunde gedauert, bis ich gerafft habe, wie man weiterkommt und neue Level freischaltet. Du musst nämlich ein Boss-Gate, so ein Portal finden. Das aktivierst du, das spawnt dann einen Boss. Wenn du den besiegst, hast du diese Stufe erledigt. Du kannst aber auch sonst weiterspielen und das ist auch wieder wie in Vampires, Dawn hätte ich fast gesagt, Vampire Survivors. Es läuft ein Timer ab und am Ende kommen so viele, so starke Gegner, die so schnell sind, dass du sofort stirbst. Ein bisschen überlebt man vielleicht noch, aber eigentlich hat man gar keine Chance, was ja Sinn der Sache ist, du sollst dann sterben. Genau, ich habe ja jetzt gerade gesehen, es gibt so einen Robin Hood-artigen Charakter. Den hatten beim letzten Mal fast alle, die auf den obersten Rängen waren. Ich glaube, das war so ein bisschen der Metabild. Die haben natürlich alle so goofy-ass Namen. So Clank habe ich jetzt und wie hieß der Affe, weiß ich gar nicht, aber Sir Ufi ist der Ritter und sowas. Auch die Items selbst ist ja absolut albern. Du kannst eine Kreditkarte kaufen von so zwielichtigen Typen, die da in der Gegend rumstehen. Du kannst auch eine Mikrowelle finden, wenn du dann 10 Goldstücke bezahlst. Das ist noch eine andere Währung, die du bekommst von getöteten Gegnern. Da packst du dann gewöhnliche Items rein und wählst eins aus, das du verdoppeln willst und eines der anderen mit gleicher Wertigkeit wird vernichtet dafür, solche Sachen. Überall in der Welt sind Schatztruhen verteilt, die du mit diesem Gold auch öffnen kannst. Jede, die du danach öffnest, kostet natürlich entsprechend mehr. Und das Gute ist, dass man so ein kleines bisschen rangeführt wird. Wenn du das Spiel startest, steht da, glaube ich, nur Spielen in der Mitte. Wenn man dann einmal gespielt hat, steht da Freischaltungen. Ich habe es auf Deutsch. Da siehst du dann, Charaktere, Waffen, Tomes und Items sind dann die unterschiedlichen Reiter. Und dann wird dir angezeigt, was du gerade freigeschaltet hast und entsprechend kaufen kannst. Wenn du ein bisschen weiter kommst, erscheint im Hauptmenü die Schaltfläche Quests. Das sind halt diese Aufgaben, die du machen kannst. Wenn du sie schaffst, klickst du drauf, holst dir das Gold, das du dadurch, das Silber, das du dadurch bekommst, schaltest damit dann wieder das frei, was du gerade freigeschaltet hast. Es ist so einfach so ein Gameplay-Loop aus der Hölle. Also das ist, lass mich mal kurz gucken, ab wann das ist, das Spiel, ab wie vielen Jahren? Ab 12. Halte ich für mutig. Also wenn ich ein 12-jähriges Kind hätte, würde ich es aber dreifach und doppelt und dreifach überlegen, ob ich das da dran lassen würde. Weil es ist schon sehr addictive. Und die letzte Schaltfläche, die dann kommt, ist Shop. Vielleicht erinnerst du dich, in Vampire Survivors hast du dann auch die Möglichkeit, deine, sagen wir, Outgame-Währung, die, die du nicht bei einem Run sammelst, sondern die, die du halt im Hauptmenü zur Verfügung hast, einzusetzen für dauerhafte Boni. Das macht dann der Shop und da habe ich aus Versehen draufgeklickt und auf einmal war all mein Geld weg. Aber dafür habe ich jetzt einen permanenten, sehr kleinen Bonus auf Silber, das ich einsammle. Genau. Und wenn du halt in dem Spiel selbst bist, auch das ist eine absolute Reizüberflutung, weil du siehst, wie viel... Okay, sagen wir, Silber ist diese Outgame-Währung und blaue Münzen, vielleicht sind es eher blaue, das ist das, womit du levelst. Das fliegt auf dich zu und gleichzeitig erscheint eine kleine Zahl über deinem Kopf. Dann erscheint eine kleine Zahl über deinem Kopf, wenn du Gold eingesammelt hast, was dann natürlich auch oben irgendwo steht. Dann steht da, wie viele du getötet hast, welches Level du bist, wie viel Zeit du noch hast, welche Waffen du hast, welche Level die haben. Und dann siehst du aber auch, wie viel Schaden du bei den Gegnern machst. Es fliegen überall Zahlen durch die Gegend. Und dann musst du versuchen, in diesen absoluten Labyrinthen noch Wege zu finden und ein Ausrufezeichen zu finden. Das steht dann zum Beispiel für so eine Statue, die dir einfach ein Item schenkt. Das sind diese zwielichtigen Gestalten, die dir Kreditkarten verkaufen oder Mikrowellen oder halt so Schreine, würde ich sagen, in deren Nähe du stehen musst. Währenddessen lädt sich da so ein kleiner Balken auf und dann kannst du einen Wert wählen, den du erhöhen willst. Einen von diesen 25, 30 Werten, die ich da eben genannt habe. Ja, und während ich das so erzähle, stresst es mich einfach schon. Und das ist eine extrem stressige Erfahrung. Es ist halt dieses Vampire Survivors in 3D Roguelite-Ding. Das macht wahnsinnig viel Spaß, auch weil es einfach so dumm ist. Du kannst auch ein Skelett auf einem Skateboard freischalten und sowas. Und jetzt habe ich gerade Clank, wobei das A natürlich eine 4 ist, der so ein Revolverheld ist. Also nichts passt da thematisch zusammen, auch die Gegner, die da spawnen, es ist all over the place. Aber es ist einfach schon auch irgendwie lustig. Und man will natürlich dann auch möglichst viel freischalten, aber es gibt über 100 Achievements.
Das ist schlecht für dich.
Da muss man wirklich, für dich. Man muss da für sich, glaube ich, im Vorfeld eine Grenze setzen. Mhm. Wie viel Zeit man gewillt ist, pro Tag zu investieren, wie viel Zeit, Lebenszeit, möchte ich anmerken, insgesamt. Und dann muss man da auch wirklich diszipliniert mit sich sein. Und das Spiel einfach beenden und im Zweifel auch irgendwann deinstallieren. Weil ich glaube, das kann wirklich so eins sein, was Leute wirklich immer und immer wieder starten. Ich ja auch. Und da dann keinen Ausweg finden. Oder halt auch diese Bestenliste, dass die sich aktualisiert. Du kannst halt, du hast halt nie alles. Du bist halt nie fertig. Und das ist ein Problem. Aber ein Me-Problem. Und ich glaube, es gibt einen Grund, wieso Megabonk so erfolgreich ist. Ich sehe den total. Ich finde es total lustig, dieses Spiel. Und ich habe da Spaß mit. Ja. Ich wollte es gar nicht so doll problematisieren, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Gucken wir es unter sogar auf Platz 9 von Steam Top. Ja, also mega erfolgreich.
Ja, es ist ein bisschen... Ich finde es sehr spannend, dass Vampire Survivors ja so ein einfach so eine Welle an Survivors-Likes losgetreten hat, weil das Spiel auch einfach unglaublich erfolgreich ist tatsächlich. Und tatsächlich ja auch Awards abgeräumt hat für sowas, wo man, keine Ahnung, wenn man das einem vorher jemandem sagen würde, würde man sagen so, okay, das ist irgendwie so ein Auto. Ding, du schiebst irgendwie so einen 2D-Charakter durch die Gegend, es kommt überall her Gegner und das ist dann jetzt irgendwie das Spiel des Jahres so ungefähr. Aber hier sind wir nun, 3 Jahre später.
Ist und es 3 Jahre her schon? Ja. Kommt gut hin, ne?
Ja. Und auch schon diverse DLC und so halt, ne? Also ist schon krass, was das so hervorgerufen hat. Ich habe auch, glaube ich, es war ja gerade Steam Next Fest irgendwie, da habe ich auch so ein paar PR-Mails bekommen und auch irgendwie weiß ich nicht, locker 20% davon waren auch irgendwelche, irgendwie so Vampire Survivors-like irgendwie. Also ich glaube, es wird gerade so ein bisschen geritten, einfach das Ding.
Ja.
Aber Megabonk scheint sich ein bisschen davon abzuheben, weil es halt einfach A, natürlich 3D ist und B, enorm dumm ist. Vampire Survivor, ja. Also Vampire Survivors ist ja nicht dumm, so gesehen. Also es ist ja schon, es nimmt sich ja schon ernster, sag ich mal.
Ja, es hatte halt eine einheitliche Fantasy-Richtung.
Ja.
Und die Dinge haben irgendwie Sinn ergeben, ist zu viel gesagt, aber es hatte ein bisschen mehr Kohärenz. Und das hier ist einfach so, ich würde wirklich gerne wissen, wer Megabonk spielt. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das eben so 12-Jährige sind. Ich weiß, ehrlich gesagt, bin total out of the loop, was 12-Jährige machen. In meinem Kopf sind die immer noch an Minecraft interessiert. Das kann komplett falsch sein. Aber weil es halt so ein bisschen die Ästhetik hat und 3D ist und dann aber dieses Vampire Survivors Ding, was ja selbst noch mal mehr diese Pixel-Grafik hatte und nicht dieses Voxel, wie heißt das, PS1-Ding, habe ich vergessen. Ne, weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, das ist noch mal, spricht noch mal mehr eine jüngere Zielgruppe an als Vampire Survivors. Einfach, wie es aussieht und das 3D ist und so.
Ja.
Aber es ist jetzt spekuliert. Ich werde das noch mal nachgucken und dann, ich sag sowas immer und dann gucke ich das wirklich nach der Folge nach und dann denke ich mir immer, kann ich ja nicht jetzt schon in den Discord schreiben. Niemand weiß, worüber wir gesprochen haben.
Das stimmt.
Und bis die Folge dann raus ist, dann vergesse ich es immer zu posten.
Ja. Naja. Musst du dir einen Kalendereintrag machen oder so.
Oh, ich bin so runtergerutscht hier, meine Güte. Das ist mir richtig gemütlich gemacht.
Ja, du wurdest einfach, du hast gebonkt. Dich selbst reingebonkt, ja, in deinen Sessel, in deinen Stuhl. Ja, spannend. Also vielleicht gucke ich es mir noch mal an. So.
Irgendwie. Oder vielleicht auch nicht, so. Also.
Ja. Naja, Prio ist auf jeden Fall erstmal Absolom und Dreams of Another fertig bekommen. Und vielleicht noch irgendwann ein bisschen Silksong spielen oder so.
Ja.
So zwischendurch. Und noch so andere Spiele, die ja immer weiter erscheinen. Wir werden ja quasi nicht verschont. Es kommen immer wieder neue Spiele raus. Schlimm ist das. Also gut, aber schlimm.
Ja, ich hätte gerne einfach mal eine Pause davon. Und auch das absolutes Me-Problem. Ich kann mir das ja einfach, einfach Pause machen.
Ja.
Aber für mich ist das ja immer so Silvester, wo ich mir ein Spiel aussuche, was ich dann komplett den ganzen Silvesterabend über spiele, weil ich Silvester für überbewertet halte.
Was völlig fair ist.
Und da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Einfach mal wieder so 8 Stunden was spielen. Oh, wie viel man das schafft.
Ja, das stimmt. Je nachdem, was man spielt, vielleicht sogar 2 Spiele in 8 Stunden.
Ja.
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 Apropos überbewertet. Das Gegenteil, nämlich unterbewertet, ist mein Leckerlevel, finde ich. Und zwar Einlegesohlen.
Mhm.
Weil, let's be real. Wir denken alle, wir können auch mit Mitte, Ende 30 noch mit unseren geschundenen Füßen in Vans und Chucks rumlaufen, ohne eben nach 3-4 Stunden Rückenschmerzen zu haben oder Fußschmerzen zu haben. Aber es ist einfach nicht so, weil diese Schuhe einfach in den allermeisten Fällen komplett unergonomisch sind. Und es einfach irgendwann wehtut, darin zu laufen. Gerade wenn man viel unterwegs ist, wenn man seine Steps reinkriegen möchte. Und deswegen, es mag eine Opa-Sache sein, eine Oma-Sache, aber Einlegesohlen. Sehr gut. Und zwar nicht nur, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie, also gibt ja natürlich von Haus aus auch medizinische Gründe, wenn man sagt, okay, ich habe irgendeine Fehlstellung, ich brauche sowieso Einlegesohlen, das ist nochmal eine andere Sache. Aber auch sonst einfach so für ein bisschen mehr Stoßdämpfung. Gerade bei sowas wie Chucks, ne? Weil die sind wirklich die Worst Offender in der Hinsicht. Das ist einfach so, wenn man überlegt, dass diese Schuhe entwickelt wurden für Basketballspieler als Sportschuhe.
Ach, Chucks. Wirklich?
Ja, weil vorher gab's halt nicht wirklich so Sneaker gab's halt vorher nicht. Das waren dann irgendwie so, weiß ich nicht, haben die ja mit so Holzfällerstiefeln gefühlt, Basketball gespielt so ungefähr. Oder mit so Stoffschuhen oder so. Aber das war tatsächlich die Converse Chuck Taylor, das waren Basketballschuhe ursprünglich, ja. Weil sie halt auch so ein bisschen höher waren.
Hoch sind, ja.
Genau, weil einfach so ein bisschen mehr, je nachdem wie man es halt schnürt, auch Support für den Knöchel da war. Aber, also, furchtbar, eine Tortur für die Füße. Und deswegen einfach nur ein kleiner Shoutout an Einlegesohlen. Man kann sich natürlich beraten lassen, ärztlich, ob man vielleicht irgendwelche speziellen Sohlen braucht oder vielleicht sich irgendwie verschreiben lassen auch tatsächlich. Aber ich habe zumindest für mich festgestellt, es reichen auch die Sohlen aus dem Drogeriemarkt, wenn man zumindest ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, nicht irgendwie die 2-Euro-Sohlen kauft. Ich hatte zum Beispiel welche, die waren so Memory-Schaum angeblich, aber es war halt so dünn irgendwie. Also ja, ich habe meinen Fußabdruck gesehen in diesen Sohlen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich irgendwie was hilft. Aber jetzt habe ich irgendwie so ein paar Schuhen, so welche, die so richtig hinten so mehrere Elemente haben, auch an der Ferse und die richtig dick sind, richtig gepolstert. Und ja, kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Die machen auf jeden Fall selbst die unbequemsten Schuhe zumindest tragbarer. Und das ist, glaube ich, wichtig. Denn Bewegen ist wichtig und gut. Und sich gesund zu bewegen ist noch mal ein bisschen besser.
Ja, und ich glaube, man darf aber nicht unterschätzen, dass sich auch die Schuhgröße, die man hat, im Laufe des Lebens ändert. Mhm. Also nur weil man irgendwie 16 geworden ist oder so, heißt das nicht, dass man jetzt die Schuhgröße erreicht hat, die man für immer haben wird. Auch wenn man zu oder abnimmt, verändert die sich, aber auch davon unabhängig halt. Und das kann man auch nochmal wieder checken lassen. So, ich habe jetzt auch so ein paar Schuhe in mehreren, so in unterschiedlichen Größen einfach. Auch weil nicht jede 39 oder 40 oder whatever gleich ist bei Schuhen, ist ja auch nochmal absolut absurd.
Ja, das stimmt.
Und ja, kann man, das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Wenn ich jetzt noch so Vans anziehe, die ich noch so von früher habe, absoluter Pain einfach, habe ich gar keinen Bock drauf. Weil ich überlege, ich war damit in der Uni und danach war ich damit feiern und ich hatte die bestimmt so 12 Stunden oder sowas an. Ne, das will ich nicht mehr.
Ja.
Das ist mir zu viel.
Auf jeden Fall. Und es ist auch so, es war eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, man möchte nicht schon den Weg gehen zu den, weiß ich nicht, orthopädischen Schuhen, die sehr bequem sind, aber scheiße aussehen. Ja. Dann ist es so ein Mittelding, einfach Einlegesohlen.
Ja.
Um einfach so ein bisschen angenehmer zu machen, wenn man doch mal wieder ein bisschen mehr unterwegs ist.
Ja.
Ja. Genau. Ja, mein Leckerlevel ist eher so Outdoor. Outdoor-Bequemlichkeit. Ja. Deins ist eher so Indoor-Bequemlichkeit.
Ja, genau. Ich habe, erstmal möchte ich noch ganz kurz Wednesday Staffel 2, es klang ein bisschen negativ. Ich hatte eine gute Zeit damit. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gesehen habe, es wird eine dritte Staffel geben. Und da ist mir bewusst geworden, es gibt einfach so Vibe-Sendungen. Die guckt man nicht, weil die besonders spannend sind, sondern weil die einfach so einen Vibe haben, auf den man Bock hat. Und das ist sowas. So, und während ich das geguckt habe, habe ich immer gehäkelt. Und ich habe ein Häkel-Update, mein aktuelles Projekt. Oh, jetzt ist es hier ein bisschen so. Das ist so ein, wenn man Schweden Instagram Clean Girl sucht, dann kommt so ein Schal raus. Der ist Sophia-Schal. Der ist so. Der ist noch nicht ganz fertig. Er muss jetzt auf der Seite noch dünn gemacht werden quasi. Und dann macht man das so. Und dann so. Und dann bindet man den vorne zu. Und es sieht ein bisschen aus wie so eine Krawatte, die die Männers früher so im 18., 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert getragen haben. Aber ein schön. Und ich habe jetzt gerade so ein hellblau, einfach weil ich es über hatte. Und ich habe schon mal einen gemacht in dunkelblau für mich. Leider zu kurz, denn ich habe hier auch zum ersten Mal Blocken kennengelernt, dass man das wäscht in so Haarspülung oder whatever, Haarshampoo. Und dann, was richtig viel Spaß macht, den auf Pappe oder Schaumstoff oder was man so hat, aufspießen, aber so gedehnt, dass er halt, dass die Fasern halt ihre finale Form einnehmen. Und das hier bin ich besonders stolz drauf, weil guck mal, wie seamless das dicker bzw. dünner wird. Das ist ein Stitch, den ich jetzt gelernt habe. Und ansonsten ist das, glaube ich, ein Slip-Stitch. Und es macht sehr viel Spaß, weil es auch so ein bisschen mindless ist. Man muss nur ein bisschen die Reihen mitzählen und dann geht das schon. So, das war mein Häkel-Update. Und bevor ich gehäkelt habe, habe ich dann immer was gegessen. Und es ist fast schon zu kalt, weil das war mein absolutes Sommergericht. Und es ging halt in einer Minute. Ungelogen, eine Minute, was ideal ist, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt. Ich habe mir dann, habe ich jetzt schon weggeräumt, ich habe so eine kleine Tupperbox, da habe ich Glasnudeln reingemacht, einfach heißes Wasser aus dem Wasserkocher drüber gegossen. Während das aufgeweicht hat, okay, vielleicht doch 2 Minuten, habe ich Gurke und Möhre so in feine Streifen geschnitten, dann in eine Schüssel Sojasauce, Lauganma, Sesamöl, Honig und Reisessig vermischt und dann so ein bisschen, was man so reinhaben will. Da habe ich dann die Glasnudeln, die habe ich abgegossen und dann kalt abgewaschen nochmal, dass sie kalt waren. Das in die Soße, dann eigentlich nur noch das Gemüse drüber und dann noch Röstzwiebeln drüber. Dann mischt man das so ein bisschen und dann waren das so kalte Nudeln. Und es war richtig delicious und ich habe das fast jeden Tag gegessen, weil ich auch keinen Bock hatte, was zu kochen und es war kalt, aber es war was Herzhaftes. Ja, und das war toll.
Auf jeden Fall ein starker Sommersnack, das stimmt, oder ein Sommeressen. So dieser so Glasnudelsalat, mehr oder weniger. Und natürlich, ne, wie du schon sagtest, so, also Salat. Essen, ne? Ja. Ja, Gurke ist auch drin und so, ist auch Salatbestandteil. Aber ja, genau.
Ja, alles, was kalt ist und mehr als 3 Zutaten hat, ist ein Salat. Vielleicht.
Also ist eine Gazpacho auch ein Salat? Oder darf es nicht flüssig sein?
Nein, dann ist ja eine Suppe. Es darf nicht flüssig sein. Es darf auch nicht in einem anderen Lebensmittel enthalten sein, weil ansonsten ist es ja ein Taco oder ein Sandwich.
Das stimmt. Wir hatten die Diskussion schon mal, ne?
Ja.
Irgendwann mal. Vielleicht sogar beim unserem Meme-Podcast, oder? Kann das sein?
Nee, das war schon in diesem hier mit Daniel, auf jeden Fall.
Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Daniel mit seinen atomaren Takes, was irgendwie was ist.
Ja. Ja, da gibt es eine Webseite im Internet zu, die das ganz detailliert einordnet, was ist. Also da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, da gibt es einen Guide.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, broke sind Guides für Videospiele, woke sind Guides für, was ist das eigentlich, was ich gerade esse? Was für eine Art von Essen ist es?
Super das relevant ist, auch immer.
Ja, definitiv. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Conversation Start oder Icebreaker, wenn man sagt, hier, wusstest du eigentlich, dass ein Hotdog ein Sandwich ist?
Oh, da machst du dich richtig beliebt bei.
Ja, auf so einer WG-Party, wo man noch so hingeht mit Mitte, Ende 30, ne? Da, aber vielleicht für alle jüngeren Zuhörenden da draußen, die noch studieren und auf WG-Partys gehen.
Ich kenne auch Leute in unserem Alter, die in WGs wohnen und entsprechend WG-Partys organisieren oder auf welche gehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dein Bias, dass du
vielleicht
eine andere Lebensrealität hast und die jetzt mit deinem Alter verbindest.
Vielleicht, vielleicht. Ja gut, gerade natürlich in solchen Städten wie Hamburg, Berlin, München, da sind ja auch wirklich sehr viele Leute, die, weiß ich nicht, schon 10 Jahre im Job sind und in WGs wohnen, weil es sonst zu teuer ist in diesen Städten, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Ja, mit dieser sehr positiven Note, würde ich sagen, schließen wir für heute, damit wir uns alle schnell wieder in unsere virtuellen Welten verziehen können und dort ein wenig den Freiraum genießen können. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt diesen Pod und Videocast ja auch gerne mit eurer Gang und lasst uns bei Apple Spotify, sage ich schon, meine Güte. Das kommt auf, wenn man so was aufgeschrieben hat und dann irgendwie nach 180 Folgen irgendwie das Erinnerte und das Echte mischt oder vergisst es abzudaten, das Skript. Also, lasst uns bei Apple Podcasts gerne Bewertungen da, Sterne, Text auch gern genommen. Spotify nicht, denn da sind wir nicht mehr, aus Gründen. Sie mehren sich immer weiter, die Gründe. Mhm. Und bei YouTube sind wir auch. Vielleicht guckt ihr ja gerade zu. Wenn nicht, guckt mal rein. Es gibt einen Link in den Shownotes auf youtube.com/lostlevels. Und dort könnt ihr auch gerne einen Daumen geben, ein Abo dalassen, die Glocke klicken, kommentieren, was ihr gerade so mögt. Ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de. Alle Möglichkeiten, uns zu abonnieren, findet ihr auf lostlevels.de/subscribe. Und auf Blue Sky sind wir zu finden unter lostlevels.de. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall. Also auf der Hälfte der gängigen Social-Media-Plattformen plus YouTube plus ein Newsletter bei Steady unter @chrissykills.
Hervorragend. Mich findet ihr im kompletten Internet unter @zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R-Bird, wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer, an Pete Electro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.